Herzlich willkommen zur 10. Folge Podcastes 12 Sterne, der EU-Podcast der Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen. Heute mit dem Thema Ohne die EU geht's nicht und auch heute wieder mit mir Alexander Kleng, Studienleiter bei der Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen und meinem Chef Hans-Christa Eichhorst. Schönen guten Morgen, Hans-Christa.
Hallo Alex.
Wir haben die letzten 9 Folgen über verschiedene Urteile, Vorurteile, Gegebenheiten innerhalb der Europäischen Union gesprochen und möchten heute am Ende des Podcastes oder zumindest der ersten Podcast-Reihe ein bisschen darüber sprechen, was nehmen wir mit aus diesen letzten Folgen, was ist unser Blick auf die Europäische Union, geht es nicht ohne sie, was sind die Herausforderungen, die in Zukunft anstehen, wie sieht aus unserer Sicht die Europäische Union in Zukunft aus, also wir gucken ein bisschen in die Kristallkugel und auch, was die Herausforderungen sind, vor denen unser Berufszweig steht, nämlich diejenigen, die in der europapolitischen Bildung unterwegs sind. Das wäre der Plan, was wir abarbeiten wollen in den nächsten 30 Minuten. Und ich würde tatsächlich einfach starten mit der Frage, Hans-Christa, stimmt es denn, ohne die EU geht's nicht?
Ja, ich glaube schon, dass man sagen muss, ohne die EU geht's nicht, weil in Zeiten der Globalisierung eine Verschmälerung von Einflussmöglichkeiten und auch Wettbewerbsbedingungen sicherlich schwierig ist. Wenn man aber sagt, ohne die EU geht's nicht, muss man trotzdem die Frage stellen, geht es ohne diese EU nicht? Oder die EU, so wie sie jetzt ist, nicht? Und das sind, glaube ich, schon zwei verschiedene Fragen eben. Und wir brauchen den Zusammenschluss der Länder Europas. Wir brauchen aber vielleicht auch genauso eine Reform der Zusammenarbeit.
Ja, da hast du ja schon auch einige Punkte angesprochen. Ich glaube, wir haben in den letzten 9 Folgen ja auch durchaus deutlich gemacht, wo Stolpersteine liegen, wo Probleme liegen, die auch teilweise einfach in der Struktur der Europäischen Union begründet liegen. Wenn wir aber das trotzdem so ein bisschen den Konjunktiv walten lassen, was würde denn passieren, wenn Deutschland aus der Europäischen Union austreten würde?
Also das hätte ja zweierlei Folgen. Das hätte zum einen Folgen für die Bundesrepublik Deutschland, immerhin das größte Land der Gemeinschaft und das trotzdem dann bei einem Austritt Deutschlands plötzlich auf sich allein gestellt hätte. Die wirtschaftlichen Folgen wären ähnlich denen, die beim Brexit festzustellen waren. Und natürlich auch die Chancen der Bundesrepublik auf dem globalisierten Weltmarkt zu bestehen, wären unter allen Gesichtspunkten absehbar deutlich schlechter. Aber es würde auch das nicht funktionieren, was man vielleicht immer im Hinterkopf hat, dass Deutschland auch mit in der Europäischen Union dafür sorgen kann und auch sollte, dass wertebedingte Politik umgesetzt wird. Das würde ja verlustig gehen. Daraus erklärt sich auch im Umkehrschluss, dass auch die Europäische Union an Bedeutung verlieren würde. Sie hat schon das Vereinigte Königreich verloren und würde dann mit der Bundesrepublik Deutschland weitere 80 Millionen und damit das größte Land verlieren. Also eigentlich ein Gedanke, den man gar nicht haben darf, sondern man muss sich überlegen, wie sowohl für das Land Deutschland als auch für die Europäische Union die Zukunft reformiert, besser gestaltet werden könnte.
Okay, da bist du schon viel, viel weniger in die Dystopie abgeglitten, als ich es eigentlich vorhatte. Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, dass die Europäische Union ohne Deutschland weiter existiert, aber auch, dass Deutschland in ähnlicher wirtschaftlicher Stärke gerade ohne die Europäische Union weiter existieren kann. Das vergisst man ja auch an der einen oder anderen Stelle ganz gerne, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass auch gerade durch die Wirren des Brexits die Rufe nach einem Dexit von welcher politischen Kraft auch immer sehr viel leiser geworden sind, wenn nicht gar ganz verstummt sind. Also ich meine, selbst die Alternative für Deutschland spricht davon ja nicht mehr explizit, dass man aus der EU raus muss, sondern reden maximal von Reform der Europäischen Union.
Ja, und wenn diese Rufe wieder kämen, weil sie vielleicht jetzt pandemiebedingt nicht erfolgen, kann man nicht ausschließen, dann müsste man eben auch diese Auseinandersetzung führen. Und ich meine, AfD hin, AfD her, es ist ja nicht die Mehrheit. Und die Mehrheit der Deutschen würde wahrscheinlich bei sachgerechter Argumentation durchaus einer grundlegenden Überzeugung folgen, dass man als Deutschland diese Gemeinschaft braucht.
Da sind wir ja auch schon mittendrin. Ich glaube, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass sowas wie ein Dexit in absehbarer Zeit nicht am Horizont auftaucht, dann sind wir ja mittendrin in der Frage, welche Herausforderungen stehen denn aus unserer Sicht für die Zukunft der Europäischen Union an? Also was sind die Punkte, wo man ran muss? Ich meine, wir haben in den letzten Folgen immer über Strukturen gesprochen. Dieses Nebeneinander von zwischenstaatlichen und supranationalen Institutionen und Prozessen, die es dann teilweise auch schwierig machen, die Europäische Union einzuschätzen, ne, und zu durchschauen in jedweder Sicht. Aber ich glaube, wenn man einmal auf dem Zettel hat, dass eben dieses Mischwesen aus diesen beiden Ideen ist, dann wird das doch ein bisschen deutlicher. Innerhalb dieser Strukturen, was wären aus deiner Sicht gerade die Themen, die hier in Zukunft auf jeden Fall vermehrt besprochen werden müssen, vermehrt entschieden werden müssen? Vielleicht können wir erst einmal auf die Themen gehen und dann im Nachgang eher auf die Strukturen der Europäischen Union.
Sehr gerne. Wir haben am Ende des Jahres 2021 sicherlich mehrere große Themenblöcke als europäische Aufgaben auf dem Tisch liegen. Das ist das Bewältigen der Pandemiekrise, weil das Virus kennt nun mal keine Grenzen und im Augenblick bewegen wir uns in der vierten Welle, in einigen Ländern mehr, in anderen weniger. Aber wir haben natürlich auch schon gesehen, dass durch die Globalisierung schnell ein positiv dastehendes Land ganz schnell wieder mit sehr schlechten Inzidenzwerten versehen sein kann. Also hier ist eine europäische Aufgabe neben aller nationaler Zuständigkeit sicherlich gegeben, auch was die Frage von Organisation und Bereitstellung von Impfstoffen und auch Medikamenten und Ähnlichem mehr betrifft. Ein zweites ist ganz klar hochaktuell in zwei Schienen die Frage des Verhältnisses der Europäischen Union zu Krisenherden in der Welt. Das ist zum einen nach wie vor die Frage Afghanistan und das ist zum anderen sicherlich eine Positionierung, eine gut durchdachte und abgewogene Positionierung zur Frage des Verhältnisses zur Ukraine bzw. des Problems russischen Position gegenüber der Ukraine. Das dritte Themengebiet ist die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die aus Not nach Europa kommen, wo man sich positionieren muss. Nichts ändert nichts daran, dass grundsätzlich das Verhältnis der Europäischen Union zur Problematik Migration nach Europa auf einen soliden Boden gestellt werden muss, und zwar einen gemeinschaftlichen Boden. Und da wissen wir, dass das schwer ist. Das nächste ist innereuropäische Union mäßig, also innerunionsmäßig. Es kann nicht sein, dass es eine Wertegemeinschaft gibt und dann einzelne Länder, und jetzt meine ich konkret Polen, eine Position beziehen, das, was in Europa passiert, ist nachrangig. Wir machen uns unsere eigene Werteordnung, selbst dann, wenn sie nicht mit der Werteordnung, dem Wertekanon der Europäischen Union vereinbar ist. Da muss Position bezogen werden und da muss auch eine Lösung gefunden werden, dass nicht nur geredet wird, sondern auch Fakten geschaffen werden. Natürlich immer mit der Zielsetzung, auch der Republik Polen sowie anderen Mitgliedstaaten, die in ähnlicher Weise unterwegs sind, Stichwort Ungarn, immer eine Chance zu lassen, in das Verbleiben der jeweiligen Länder in der Europäischen Union zurückzukommen. Aber es geht nicht, dass Länder wie Polen einfach ihre Position beziehen und dann sagen, darüber kann man nicht verhandeln. Das wird so nicht gehen, das ist das Nächste. Und man wird auch fragen müssen, wie die Finanzordnung, um es mal mit einem Oberbegriff zu nennen, der Europäischen Union gestaltet wird. Wir haben jetzt den Hilfsfonds für die Bewältigung der Pandemiekrise, aber das schließt ja nicht aus, dass man auch langfristig sehen muss, wie die Finanzordnung der Länder kombiniert und vergemeinschaftet werden könnten in Richtung einer gemeinsamen Bewältigung von Herausforderungen.
Du hast ja jetzt schon einen sehr bunten Strauß an Themen genannt, die Rechtsstaatlichkeit, die Migrations- und Asylfrage, Corona-Folgenbewältigung. Sicherlich aus meiner Sicht auch noch ein ganz, ganz großes Thema, weil es auch ganz eng, gerade beispielsweise mit Flucht und Migration zu tun hat, ist die Bekämpfung der Klimaerhitzung.
Ohne Frage, das habe ich sogar vorhin vergessen, sorry. Klimaerwärmung oder Klimakrise oder wie man das immer nennen will, Bewältigung des Klimawandels, das geht natürlich national, aber wir sehen ja anhand schon der unterschiedlichen energiepolitischen Ausrichtung der Mitgliedstaaten, das kann eigentlich nur funktionieren, wenn man das auf Seiten der EU gemeinsam angeht. Und hier wird man zeigen müssen, ob irgendwelche Pläne, Stichwort Green Deal, wirklich zum Erfolg führen.
Natürlich, wir nehmen die letzte Folge jetzt kurz nach der Vereidigung der neuen Regierung, der neuen Bundesregierung auf. Es wird sicherlich sehr spannend sein zu sehen, wie dort auf europäischer Ebene kommuniziert wird. Sicherlich werden sich verschiedene Knoten nicht einfach durch die Existenz einer neuen Bundesregierung lösen. Frankreich, die einige osteuropäische Staaten, die sagen, okay, Atomkraft ist mindestens eine Brückentechnologie, mindestens, weil sie weitestgehend CO2-neutral ist im Gegensatz zu Kohle und Gas. Man hört ja ganz schaurige Geschichten. Wenn das kommen sollte, dass dann Deutschland vielleicht im Gegenzug ein Label für grünes Gas bekommt, konnte mir noch keiner so richtig erklären, inwiefern Gas wirklich dann eine CO2-neutrale Energie ist. Aber gut, vielleicht liegt das auch an meiner mangelnden Vorstellungskraft an der einen oder anderen Stelle. Ganz, ganz viele Themen, über die wir natürlich auch in den letzten Folgen immer wieder gesprochen haben, wo sich immer wieder auch der Widerspruch auftut zwischen nationalstaatlichen Interessen, zwischen übergeordneten europäischen Interessen und auch der Widerspruch auftut zwischen schneller Handlungsnotwendigkeit, nenne ich das mal, und gleichzeitig einem möglichst breiten Konsens, ohne den es ja in der Europäischen Union nicht geht. Ich hatte vor einiger Zeit ein Interview mit mit Hildegard Bentele, ihres Zeichens Europaabgeordnete für die CDU, dementsprechend Mitglied der EVP-Fraktion. Und Frau Bentele nannte die schöne These, dass die konsensuale Orientierung der Europäischen Union so lange Stärke ist, wie sie nicht blockiert und wie sie keine Schwäche wird. Was ich auf der einen Seite in der Einfachheit der Formulierung sehr schön fand, aber es steckt natürlich unheimlich viel drin. Man muss immer wieder, und das finde ich ist so, der Kern der Europäischen Union ist, dass man ganz viel im Austausch ist und dazu entscheiden, wann ist es genug mit Austausch und wann müssen wir entweder getrennt weitergehen oder aber sagen, die Europäische Union ist vielleicht nicht mehr das, was sie mal war oder wir werden uns bewusst, dass sie vielleicht nie das war, was wir in ihr gesehen haben. Und beispielsweise im Bereich Klimapolitik, im Bereich Rechtsstaatlichkeit, im Bereich Flucht und Migration vorwärts zu kommen. Wenn wir uns jetzt beide irgendwie eine EU der Zukunft ausmalen könnten, was wäre aus deiner Sicht so der eine Punkt, die eine Entscheidung, die eine Änderung, wo du sagen würdest, boah, da wird es tatsächlich vorangehen in der Europäischen Union? Eine einzige.
Also ich bin davon überzeugt, dass es in der Europäischen Union sehr viel sachnützlicher zugehen würde, wenn der nationalstaatliche Egoismus zurückgedrängt werden könnte. Ich glaube, wenn alle Länder der EU, also die Mitgliedsländer, positiv der Gemeinschaft als eine wichtige Ebene politischen Handelns gegenüberstehen würden und bereit wären, auch nationalstaatliche Gesichtspunkte in der einen oder anderen Frage hintanzustellen, und keiner will ja, dass sie ihre Eigenständigkeit aufgeben, dann wäre es sicherlich sehr viel effektiver möglich, Politik zu machen auf europäischer Ebene. Und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Fakt. Alles andere würde sich dann entwickeln, aber dieses ewig Blockieren aus nationalstaatlichen Gesichtspunkten kann letztlich nicht hilfreich sein und wird die EU auch lähmen.
Okay, ich hatte mir eigentlich sowas vorgestellt, dass du mir jetzt sagst, an welchen Paragraphen der europäischen Verträge du genau ran möchtest, aber du hast dich sehr schön, das war jetzt ein sehr schön übergeordneter Punkt, der, glaube ich, ganz, 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 ganz viel beinhaltet.
Ist ja nett, dass du mir die Paragraphenänderei zutraust. Was man ändern müsste langfristig ist, dass es keine Einstimmigkeitsprinzipien mehr gibt. Wir kennen ja den Föderalismus, und den kann man ja auch so für die EU unterstellen, kennen wir aus der Bundesrepublik Deutschland. Es ist nun bei weitem nicht so, dass alle Vorhaben in Gesetzesbeschlussform dann von allen 16 Bundesländern gleichermaßen getragen wird. Aber es ist eine völlige Selbstverständlichkeit, weil man zur Bundesrepublik Deutschland gehört, dass eine Beschlussfassung akzeptiert wird. Und so müsste es meiner Meinung nach auf europäischer Ebene auch sein. Man wird aber sich schwer tun, die bestehenden Verträge zu ändern, weil man damit etwas aufmachen würde, was nicht kalkulierbar im Zweifel durchgeführt würde. Worauf will ich hinaus? Wenn man an einer Stelle die Verträge ändert, dann kommen ganz schnell andere Punkte der Verträge mit ins Spiel. Und es wäre nicht schlimmer, als in einen jahrelangen Streit über die Vertragsform zu geraten, sondern eigentlich müsste man mit dem bestehenden Vertrag in der Lissabonner Version, den müsste man zur Grundlage machen, die notwendigen Veränderungen über die Bühne zu bringen.
Das ist sicherlich ein ganz maßgeblicher Punkt. Ist ja ein bisschen problematisch, weil ja in den Verträgen das Einstimmigkeitsprinzip in Außenpolitik und Finanzfragen sehr deutlich festgemacht ist. Was hältst du denn von so Gedankenspielen, die ja auch immer wieder kommen, gerade von eher proeuropäischen Kräften, die im Zweifel sagen, gut, wir gehen ran, wir installieren ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, wir haben sozusagen die Europäische Union als Ausgangsbasis und Länder, die weitergehen möchten, die mehr machen möchten, die die Zusammenarbeit intensivieren möchten, die satteln sozusagen obendrauf.
Wenn es nur auf dem Weg gehen würde, ist es ja immer noch besser als gar nicht. Aber eigentlich kann das ja nicht das Bestreben sein, wenn sich 27 zurzeit zusammengetan haben. Wenn es also diese Anzahl gibt von 27, die in einer Gemeinschaft sind, dann muss man eigentlich bestrebt sein, auch eine Politik von 27 hinzubekommen. Das andere kann ja maximal auch für Übergänge nur eine Lösung sein. Kann ja aber kein Dauerzustand sein, eine Gemeinschaft zu haben und daneben nochmal einen inneren Zirkel als Gemeinschaft. Klar, das hat es schon in der Vergangenheit auch gegeben, aber das ist ja nicht eine Lösung der Probleme, die wir zuvor schon beschrieben haben, sondern hier muss eigentlich die 27er Gemeinschaft in den Grundlagen von Politik zusammenfinden.
Wird natürlich auch sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich das dann in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten entwickelt. Ich bin prinzipiell bei dir. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob es wirklich so laufen kann, dass sich innerhalb dieser 27 ein ja, von dir zitierter gemeinsamer Geist irgendwie ausmachen lässt, beziehungsweise produzieren lässt. Da bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt drauf, ob das so funktionieren kann, weil ich schon glaube, dass die EU, so wie sie derzeit gestrickt ist, doch reformbedürftig ist. Und diese Reformbedürftigkeit wird an der einen oder anderen Stelle auch dazu führen, dass die Europäische Union weniger attraktiv wird, ist, wie auch immer. Ich bin trotzdem grundsätzlich relativ optimistisch, was die Zukunft der Europäischen Union angeht, schlichtweg, weil die Herausforderungen, vor denen wir stehen, gerade im Bereich Klima, so exorbitant groß sind, dass man sie alleine fast nicht bewältigt bekommt. Deutschland nicht, Frankreich nicht. Und wir haben trotz allem, auch wenn man irgendwie über die Europäische Union flucht, und das habe ich ja innerhalb dieser Podcast-Reihe dann doch tatsächlich relativ viel gemacht, muss man ja sagen, dass wir immer noch auf, zumindest in Westeuropa, 65 Jahre sehr erfolgreiche intergouvernementale Zusammenarbeit zurückblicken kann. Und das gibt einem durchaus Hoffnung, auch für die Zukunft. Zumindest mir gibt es Hoffnung, auch für die Zukunft.
Also sehe ich genauso, zumindest unterm Strich. Die Alternativen sind ja nicht erfolgversprechend, sondern die sind ja geradezu erschreckend. Und insofern denke ich, dass den Mitgliedstaaten der Europäischen Union letztendlich nichts bleiben wird, als sich zusammenzuraufen und wirklich auf bester Gemeinsamkeit zu versuchen, Politik zu machen.
Wenn wir den engeren Bereich der Europäischen Union vielleicht ein wenig hinter uns lassen, ist, glaube ich, auch nochmal sehr deutlich geworden, was sich auch über die letzten Folgen immer wieder angebahnt hat, dass es ganz, ganz viele Fachfragen gibt, wo wir Hoffnung auf die Europäische Union setzen. Und auch Strukturfragen, wo man einfach sagen muss, ohne die Europäische Union geht's nicht. Ich glaube, das ist sehr deutlich geworden innerhalb des Podcastes bis hierhin. Ich würde jetzt tatsächlich dann auch vorschlagen, dass wir vielleicht nochmal so zum Ende der letzten Folge dieses Abschnittes von 12 Sterne dahin gehen, zu gucken, was sind denn die Herausforderungen für unseren Arbeitsalltag, also für deinen Arbeitsalltag, für meinen Arbeitsalltag als europapolitische Bildnerinnen und Bildner. Ist das überhaupt weiterhin notwendig?
Zwingender denn je. Wir haben ja eben auch viele Missentwicklungen, das darf man ja nicht verkennen. Und die Idee als solche ist ja nach wie vor eine ganz große und auch eine sehr positive, also Integration im Sinne von die Nationen finden zusammen. Und dagegen stehen eben häufig Nicht- oder Fehlentwicklungen. Und das zu überbrücken ist das eine, aber B, wenn man zu Recht, finde ich, auf dem Trip ist, zu sagen, Politik muss Bevölkerung mitnehmen, dann bleibt da genau der Auftrag für die sogenannte europapolitische Bildung. Auch die muss ja zur Grundlage haben, Teilhabefähigkeit zu ermöglichen, durch Informationen, durch Diskussionen. Bei uns schon nicht toll mit der Kenntnis über die Europäische Union, aber wir haben ja eine ganz andere mediale Berichterstattung über die Europäische Union als in vielen anderen Ländern. Wenn man nach Brüssel fährt und alleine dort feststellt, dass zum Beispiel beiden öffentlich-rechtlichen Sender ja kleine Zentralen dort haben, dann kann man das gerne mal für die anderen Länder auch suchen und wird dann feststellen, da gibt es nichts Vergleichbares. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass auch im Bereich der Bundesrepublik vielen gar nicht klar ist, dass in Europa die Mehrheit der Entscheidungen in Brüssel fällt und nicht in Berlin, sondern Berlin dann umsetzen muss. Und das macht ja dann Sinn, wenn man von einer Europäischen Union auch ausgeht, wo Grenzen durchlässig sind und Wirtschaft gemeinsam erfolgt und politisches Zusammenleben auch, dann ist das ja auch richtig. Nur man muss eben sehen, dass viele das gar nicht wissen, das gar nicht kennen und die Masse sich auch gar nicht dafür interessiert. Wir müssen einfach die Alternativen dann auch mit aufzeigen bei der europapolitischen Bildung. Wie wäre es, wenn es diese Europäische Union nicht gäbe? Und das, glaube ich, bleibt ein Auftrag, daran ändert sich nichts. Je weniger geschmiert das Ganze läuft, desto mehr bedarf es da der Bildungsmaßnahmen, die ja auch eine Erklärfunktion haben.
Ja, tatsächlich zwei Punkte, auf die ich vielleicht wirklich noch ganz gerne eingehen würde. Ich weiß gar nicht, ich habe da natürlich auch keine repräsentativen Zahlen an der Hand, aber so aus meinem Erleben in den Seminaren ist das eine sehr, sehr seltsame Gleichzeitigkeit von Leuten, die sich nicht sonderlich dafür interessieren, Leute, die das nicht sonderlich wertschätzen und auf der anderen Seite Leute, die ja ganz, ganz viel auch draufladen, also ganz viel Hoffnung auf die Europäische Union laden, die diese Europäische Union sehr, sehr stark idealisieren, die sagen, das muss alles Europa machen, weil es auf anderen Ebenen nicht funktioniert. Und das ist, finde ich, eine Gleichzeitigkeit, die für mich schon irgendwie beim Seminar mit 30 Teilnehmenden sind das teilweise Seminare, die für mich ganz, ganz schwierig zu handeln sind, weil es so unterschiedliche Ausgangspunkte sind, unterschiedliche Wissensstände, die dann natürlich dadurch kommen, unterschiedliche Erwartungen und dementsprechend auch unterschiedliche Horizonte, die da zusammenkommen. Das ist unheimlich wertvoll und gleichzeitig auch immer eine riesige Herausforderung.
Also das ist auch bei der vierten Ebene, sprich Europa, ein Großteil der Bevölkerung gibt, der nun völlig desinteressiert ist, ist ja nichts Besonderes. Das trifft ja für die nationale Politik nicht nur in der Bundesrepublik, auch, sondern auch in den anderen Ländern ja durchaus auch zu. Dass du sagst, ein Teil der Bevölkerung hätte einen verklärten Blick, wenn ich das mal so interpretieren würde. Ja gut, selbst wenn das ein bisschen spitz formuliert ist, so habe ich es aber verstanden, das als Gegenpart, dann ist Verklärung da sicherlich nicht gut, aber es kann auch nicht schaden, dass Leute vor allen Dingen vielleicht die Grundidee der Europäischen Union immer wieder hochhalten und sagen, Verständigung von Völkern ist zu ihrem nicht nur äußeren Gebaren gut, sondern es ist für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung gut. Und die Mehrheit der Bevölkerung schätzt den Wegfall von Grenzen. Und das macht ja deutlich, dass die Menschen in Europa sich nicht nur begegnen wollen, sondern letztlich auch ihr Zusammenleben gemeinsam gestalten wollen. Und was von der Grundidee her ja völlig okay ist, es bleibt dann die Frage, wie geht das? Das haben wir zuvor erörtert, aber die Grundidee ist ja nach wie vor gültig. Und
ja, und das ist auch tatsächlich etwas, was immer wieder so die beiden Kontrastpunkte des eigenen Handelns auch als Bildungsmensch, als Bildungsreferent sind. Auf der einen Seite eine Aufklärung über die Europäische Union, Leute auch durchaus für die Idee einer europäischen Einigung auch, ja, die Vorteile wie die Nachteile darzustellen und gleichzeitig auch nicht in eine Verklärung der Europäischen Union zu kommen. Also eine kritische Distanz zu wahren, ohne auch Feuer für die Thematik zu verlieren. Das ist, glaube ich, eine ganz, 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 ganz große Herausforderung, der wir uns auch immer wieder stellen müssen.
Ohne Frage. Also, wie ich schon sagte, europapolitische Bildungs Arbeit war notwendig und bleibt notwendig.
Genau, und vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Ich meine, wir nehmen jetzt zu einem Zeitpunkt auf, wo die Corona-Pandemie seit ungefähr anderthalb, ja, fast zwei Jahren in Deutschland das Geschehen beherrscht, in Europa das Geschehen beherrscht, in vielen Teilen der Welt das Geschehen beherrscht und auch uns ja massiv, also dazu gezwungen hat, in andere Bereiche zu gehen. Das, was wir gerade in der ersten Folge auch skizziert haben, wie arbeiten wir eigentlich, fahren mit Gruppen in die Städte der Europäischen Union, um dort vor Ort politische Bildung zum Anfassen zu präsentieren. das ist weggefallen und das ist auch weiterhin sehr schwierig. Ich meine, wir sitzen hier zum Zeitpunkt, wo uns wieder viele Seminare für das erste Quartal 2022 abgesagt wurden. Was sind da Alternativen und müssen wir uns damit anfreunden zu sagen, ach, vielleicht sind die Vor-Ort-Seminare gar nicht mehr so wichtig?
Also ich sehe das so, dass, das haben wir auch nie anders vertreten, dass natürlich diese Vor-Ort-Seminare gerade im Bereich der europapolitischen Bildung mehr als effektiv sind, weil es ein Zusammentreffen mit denen gibt, die Europa zum Beispiel als Abgeordnete gestalten. Daran kann es eigentlich gar keinen Änderungswunsch geben, in Präsenz in Brüssel zu sein. Wenn es dann aber nicht möglich ist, wie zurzeit eben teilweise oder in den letzten anderthalb Jahren immer wieder auch total, da muss man nach Alternativen gucken. Und da ist ja europapolitische Bildung inzwischen gut unterwegs, auch unsere Akademie, indem wir über Online-Formate nicht nur nachgedacht haben, sondern sie auch durchgeführt haben. Das wird niemals wieder auf Null gehen, sondern das wird Bestandteil bleiben. Wir haben ja gerade auch nochmal diskutiert, inwieweit da diese Erfahrungen und Erkenntnisse und praktisch Gewinne existent bleiben können. Stichwort Hybrid, Stichwort Videoschalten. Das sind ja alles so Dinge, die vielleicht vor der Pandemie so nicht waren, die man aber jetzt sich erarbeitet hat und auch weiterarbeiten muss. Präsenz wird bleiben, muss bleiben, weil nur das die echte Begegnung mit Rückkopplung ist.
Wir sind da ja auch Lernenden. Wir haben just irgendwie vor einigen Tagen ja noch eine Schulung gehabt zu genau dem Thema Hybrid, wo wir dann auch nochmal mit Protagonistinnen, Protagonisten anderer Bildungseinrichtungen ein bisschen reflektiert haben, was ist denn in den letzten anderthalb Jahren passiert. Und wir waren auch alle, ernüchtert ist vielleicht das falsche Wort, aber die großen Hoffnungen, die wir vielleicht vor anderthalb Jahren reingesetzt haben in dieses Thema politische Bildung online, haben sich eben an vielen Stellen nicht bewahrheitet. Und da zitiere ich dann auch immer gerne einen Kollegen, der schon Mitte 2020 in einer Schulung sagte, ihm würde die Magie des Raumes so fehlen, ihm würde es so fehlen, mit Menschen aus Fleisch und Blut in Kontakt zu kommen und Nuancen des Verhaltens zu sehen, wie jemand Augen rollt und darüber auch in die Konfrontation zu kommen. Gar nicht in die bösartige Konfrontation, sondern einfach zu merken, okay, da gibt es eine Irritation und aus dieser Irritation heraus bauen wir jetzt was auf. Und diese Irritation zu schaffen oder zumindest wahrzunehmen, ist natürlich online sehr, 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 sehr viel schwieriger. Also das, ich glaube, was wir alle ein bisschen unterschätzt haben, ist auch, dass das, was wir offline gemacht haben, nicht 1:1 online geht und dass wir halt das, was wir offline gemacht haben, das können wir richtig gut. Das lässt sich jetzt nicht 1:1 ins Digitale übertragen und da muss man sich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch nochmal sehr detailliert Gedanken machen, wie kann gute europapolitische Bildung online aussehen und da müssen völlig andere Wege gegangen werden. Wir haben Teile dieser Wege schon begangen. Ich glaube, das ist ein stetiger Prozess, ein stetiger Lernprozess. Und wir kommen wahrscheinlich nicht raus, das Digitale zumindest mitzudenken.
Ja, Europabildner unterliegen wie alle der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens. Und ich glaube auch, dass da Bereitschaft zu da ist, zu sehen auch, dass eine Kombination aus Präsenz und Online-Formaten durchaus auch eine Errungenschaft für die Zukunft sein kann. Und insofern wird man das anstreben, gut, wenn die Pandemie vorbei ist.
Und als hättest du es geahnt, hast du mir eine wunderbare Brücke zu dem letzten Punkt auf unserer Tagesordnung gebaut. Präsenz nach der Pandemie. Die große Frage ist, wir haben 10 Folgen, 12 Sterne hinter uns. Wie geht es weiter mit dem Podcast? Wir werden erstmal pausieren, weil genau das jetzt wieder ansteht, die Rückkehr in die Präsenz. Wir haben wieder eine Vielzahl an Seminaren, die in Präsenz durchgeführt werden soll. Das ist dann auch erstmal etwas, wo wir wieder ein bisschen reinkommen müssen, ne? Wo wir den Drive bekommen müssen. Trotzdem ist der Plan auf jeden Fall, dass wir in 2022 auf jeden Fall dieses Format, vielleicht in einer etwas abgewandelten Form, aber dieses Format auf jeden Fall weiterführen. Behalten Sie auf jeden Fall das Abo dieses Kanals bei, um auf dem Laufenden zu bleiben, was hier noch so passiert. Sie können es gerne über unsere Homepage earnrw.eu erreichen. Dort finden Sie alle Kontaktdaten, die notwendig sind. Und wir sind da immer sehr bemüht, auch Präsenzseminare anzubieten. Das wäre es tatsächlich von meiner Seite. Ja, mir hat es auch tatsächlich großen Spaß gemacht. Wir werden uns nochmal sehr detailliert Gedanken machen, was ist gut gelaufen in den letzten 10 Folgen, was ist nicht so gut gelaufen. Wir freuen uns da auch auf Ihr Feedback. Melden Sie sich gerne. Da werden wir auf jeden Fall wiederkommen. In welcher personellen Konstellation wird man dann mal sehen müssen, da sich auch natürlich bei uns im Büroteam das eine oder andere tut. Aber das werden Sie, wie gesagt, wenn Sie das Abonnement beibehalten, auf jeden Fall mitbekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie alle immer zuversichtlich.